Aus dem Vortrag von Rudolf Steiner am 12. April 1909 am Nachmittag in Düsseldorf zur Einführung. Unverständlich ist daher denjenigen, die nicht wissen, woher die Vorstellungen über die äußere sinnliche Welt kommen. Unverständlich ist es für sie, die andere Seite, die spirituelle Seite des Wissens zu erkennen. Das aber wird besonders auffällig, wenn wir herantreten an jene Schriften, die aus der Urweisheit hervorgegangen sind und die, wenn sie auch einen schwachen Nachklang enthalten, doch nur aus dieser Urweisheit heraus wirklich verstanden werden können. Wir wollen gerade in Bezug auf die Schwierigkeit des Verständnisses jener Schriften, die aus der Urweisheit hervorgegangen sind, eine Stelle als Beispiel anführen, eine Stelle aus dem göttlichen Lied, aus der Bhagavad Gita, eine Stelle, die bedeutungsvoll tief das Menschenleben in seinem Zusammenhang mit den Hierarchien beleuchtet. Diese Stelle aus der Bhagavad Gita steht im 8. Kapitel. Sie beginnt beim 23. Vers und wird gewöhnlich so übersetzt. Ich will dir erklären, o wahrheitsforschender Mensch, unter welchen Umständen die Gotterhabenen gehen, wenn sie die Erde durch das Tor des Todes verlassen, um wiedergeboren zu werden oder nicht. Ich will dir sagen, sieh das Feuer, sieh den Tag, sieh die Zeit des zunehmenden Mondes, sieh das halbe Jahr, in dem die Sonne hochsteht. Diejenigen, die zur Zeit sterben, dass sie sterben im Feuer, im Tag, in der Zeit des zunehmenden Mondes, in dem halben Jahr, wenn die Sonne hochsteht, die gehen durch das Tor des Todes in Brahma ein. Diejenigen aber, die da sterben im Zeichen des Rauches, in der Nacht, in der Zeit des abnehmenden Mondes, in dem halben Jahr, wenn die Sonne tief steht, die gehen, wenn sie von der Welt scheiden, durch das Tor des Todes nur in das Licht des Mondes ein und kehren wieder zurück auf diese Welt. Nun, meine lieben Freunde, hier haben wir eine Stelle in der Bhagavad Gita, in der uns gesagt wird, es hängt die Art und Weise des Vorwärtsschreitens des Menschen, seine Wiedergeburt, davon ab, ob er im Zeichen des Lichtes stirbt, bei Tag bei zunehmendem Mond, im Halbjahr, wo die Sonne hochsteht, oder ob er im Zeichen des Rauches stirbt, in der Nacht, wenn der Mond abnimmt, wenn die Sonne tief steht. Das wird gesagt, das ist der materielle Sinn. Und von denjenigen, die durch das Tor des Todes gehen im Zeichen des Feuers, bei Tag, bei zunehmendem Mond, da, wo die Sonne hochsteht, von denen wird gesagt, dass sie nicht wieder zurückkehren brauchen. Von den anderen, die da sterben im Zeichen des Rauches, in der Nacht, bei abnehmendem Mond, in dem Halbjahr, in dem die Sonne tief steht, von ihnen wird gesagt, dass sie nicht zu den Höhen des Brahma aufsteigen können, sondern nur zu der Höhe des Mondes und wieder zurückkehren müssen. Es ist eine Stelle in dem göttlichen Lied des Ostens, die allen, fast allen, die sie innerhalb des exoterischen Lebens erklären wollen, die größten Schwierigkeiten macht. Nur dann ist sie zu erklären, wenn sie mit dem Licht spiritueller Erkenntnis beleuchtet wird. Und wir werden den Schlüssel zu solchen Stellen finden. Wir wollen diese eine Stelle als Beispiel wählen, wenn wir sie in das alte spirituelle Licht rücken. Von dem Erklären dieser Stelle im göttlichen Lied, von der Erklärung dieser Stelle der Bhagavad Gita, die im exoterischen Leben unmöglich ist, soll unsere Betrachtung heute Abend ausgehen. Vortrag von Rudolf Steiner am Abend des 12. April 1909 in Düsseldorf. Naturgeister. Meine lieben Freunde, es war eine Erkenntnis, die auf die geistigen Quellen des Daseins zurückgeht, die Lehre, die von den heiligen Rishis in der ersten Kulturperiode der nachatlantischen Zeit verkündet worden ist. Und das ist das Bedeutsame gerade an dieser Lehre, an dieser Forschung vom Ausgang unserer nachatlantischen Zeit, dass sie so tief in alle Naturprozesse eindrang, dass sie in diesen Naturprozessen das Geistige Wirksame erkennen konnte. Im Grunde genommen sind wir immer umgeben von geistigen Geschehnissen und geistigen Wesenheiten. Alles, was materiell geschieht, ist nur der Ausdruck von geistigen Tatsachen Und alle Dinge, die uns materiell entgegentreten, sind nur die äußere Hülle von geistigen Wesenheiten. Wenn in der genannten uraltheiligen Lehre von den Erscheinungen gesprochen wurde, die wir in unserer Umgebung wahrnehmen, so wurde da immer auf eine Erscheinung besonders hingewiesen, auf die wichtigste, die bedeutsamste Naturerscheinung, die den Menschen auf der Erde umgibt. Und als diese bedeutsame Naturerscheinung wurde von jeder Geisteswissenschaft die Tatsache des Feuers angesehen. Bei allen Erklärungen dessen, was auf der Erde vorgeht, wurde die geistige Forschung über das Feuer in den Mittelpunkt gestellt. Wollen wir aber diese östliche Lehre vom Feuer verstehen, die in alten Zeiten für alle Erkenntnis und auch für alles Leben so weitragend war, dann müssen wir uns ein wenig unter den anderen Naturerscheinungen und Naturgegenständen umschauen, die sie von jener uralten, aber heute noch durchaus für die Geisteswissenschaft gültigen Lehre angesehen wurden. Da wurde alles, was in der physischen Welt den Menschen zunächst umgibt, auf die sogenannten vier Elemente zurückgeführt. Diese vier Elemente werden heute von unserer modernen materialistischen Wissenschaft allerdings nicht mehr respektiert. Wir wissen ja alle, meine lieben Freunde, dass diese vier Elemente heißen Erde, Wasser, Luft und Feuer. Unter Erde hat man aber da, wo Geisteswissenschaft blühte, nicht dasjenige verstanden, was heute mit dem Wort Erde bezeichnet wird. Mit Erde wurde ein Zustand des materiellen Daseins bezeichnet, der Zustand des Festen. Alles das, was wir heute fest nennen, das wurde in der Geisteswissenschaft Erde genannt. Als ob wir feste Ackererde haben oder ob wir ein Stück Bergkristall, ein Stück Blei oder Gold haben. Alles, was fest ist, wurde als Erde bezeichnet. Alles das, was flüssig ist, nicht nur das heutige Wasser, wurde als wässrig oder als Wasser bezeichnet. Wenn wir also meinetwillen Eisen haben und wir bringen es zum Glühen, sodass es nach und nach durch Hitze hinschmilzt und hinrinnt, so ist dasjenige, was da als Eisen hinrinnt, für die Geisteswissenschaft Wasser. Alle Metalle, wenn sie flüssig sind, wurden als Wasser bezeichnet. Alles das, was wir heute luftförmig nennen, dieser Zustand, den wir heute auch als Gas bezeichnen, das wurde, gleichgültig welcher Stoff in Betracht kam, ob Sauerstoff, Wasserstoff, Gas oder andere Gase, das wurde alles als Luft bezeichnet. Als viertes Element wurde das Feuer angesehen. Die heutige Wissenschaft, das wissen diejenigen, die sich an die physikalischen Grundbegriffe erinnern, sieht im Feuer kein Ding, das man vergleichen kann mit Erde, Luft oder Wasser, sondern die heutige Physik sieht darin nur einen Bewegungszustand. Die Geisteswissenschaft sieht in der Wärme oder in dem Feuer nichts anderes als etwas, was immer noch feinere Substantialität hat als die Luft. Gerade wie Erde oder das Feste sich in das Flüssige verwandelt, so geht für die Geisteswissenschaft das Luftförmige allmählich über in den Feuerzustand. Und das Feuer ist ein so feines Element, dass es alle übrigen Elemente durchdringt. Feuer durchdringt die Luft und macht sie warm, ebenso das Wasser, ebenso die Erde. Während also die anderen drei Elemente getrennt sind, sehen wir das Element des Feuers, alles durchdringen. Nun sagte die alte und mit ihr auch die neue Geisteswissenschaft, es ist noch ein anderer, ein beträchtlicher Unterschied zwischen dem, was wir Erde, Wasser und Luft und dem, was wir Feuer oder Wärme nennen. Wie kann Erde oder Festes wahrgenommen werden? Nun, indem wir es berühren. Wir nehmen das Feste wahr, indem wir es berühren und es einen Widerstand ausübt. Ebenso ist es beim Messrigen. Dieses gibt zwar leichter nach, der Widerstand ist nicht so groß, aber wir nehmen es noch als etwas uns Äußerliches wahr, als einen Widerstand. Und so ist es auch mit dem Element der Luft. Wir nehmen auch sie nur äußerlich wahr. Anders ist es mit der Wärme. Es muss da etwas hervorgehoben werden, was die heutige Weltanschauung nicht als bedeutsam ansieht, was aber als bedeutsam angesehen werden muss, wenn man in die wirklichen Rätsel des Daseins hineinblicken will. Wärme nehmen wir nämlich auch wahr, ohne dass wir sie äußerlich berühren. Das ist das Wesentliche, Wir können Wärme wahrnehmen, indem wir einen Körper, der einen bestimmten Grad von Wärme hat, berühren. Wir können Wärme äußerlich wahrnehmen, wie die drei anderen Elemente. Aber wir fühlen Wärme auch in unseren eigenen inneren Zuständen. Daher hat schon bei den Indern die alte Wissenschaft hervorgehoben, Erde, Wasser und Luft nimmst du in der Außenwelt allein wahr. Wärme ist das erste Element, das auch innerhalb wahrgenommen werden kann. Wärme oder Feuer hat also zwei Seiten. Eine Außenseite ist die, die es uns zeigt, wenn wir es äußerlich wahrnehmen. Eine innerliche Seite, wenn wir uns selbst in einem bestimmten Wärmezustand fühlen. Nicht wahr? Der Mensch fühlt seinen inneren Wärmezustand. Es ist ihm heiß, es friert ihn. Dagegen kümmert er sich bewusst nicht viel um dasjenige, was in ihm luftförmige, wässrige und feste Substanzen sind, was also Luft, Wasser und Erde in ihm ist. Er fängt erst im Element der Wärme an, sich zu fühlen. Eine innerliche und eine äußerliche Seite hat das Element der Wärme. Daher sagt die alte Geisteswissenschaft und mit ihr die neue Geisteswissenschaft: Die Wärme oder das Feuer ist dasjenige, wo das Materielle beginnt, seelisch zu werden. Wir können daher im wahren Sinne des Wortes von einem äußeren Feuer sprechen, das wir gleich den anderen Elementen wahrnehmen, und einem innerlichen, seelischen Feuer in uns. So bildete das Feuer für die Geisteswissenschaft immer die Brücke zwischen dem äußerlichen, materiellen und dem seelischen, das vom Menschen nur innerlich wahrgenommen wird. Man stellte das Feuer oder die Wärme in den Mittelpunkt von aller Naturbetrachtung, weil das Feuer sozusagen das Tor ist, wodurch wir von außen nach innen dringen. Es ist dieses Feuer wirklich ein Tor. Man kann davor stehen und man sieht es von außen an. Man macht es auf und kann es von innen schauen. So ist das Feuer unter den Naturerscheinungen. Man betastet einen äußerlichen Gegenstand und lernt das Feuer kennen, das von außen zuströmt wie die anderen drei Elemente. Man nimmt die innere Wärme wahr und fühlt sie als etwas, was einem selbst angehört. Man steht innerhalb des Tores, man tritt hinein in das Seelische. So sprach die Wissenschaft vom Feuer. Daher sah man auch in dem Feuer das, wo Seelisches und Materielles zusammenspielt. Es ist wirklich eine elementare Lektion der ersten menschlichen Weisheit, was wir jetzt einmal vor unsere Seele hinstellen wollen. Da haben die Lehrer etwa so gesagt: Sieh dir einen brennenden Gegenstand an, der durch Feuer verzehrt wird. Zweierlei siehst du in diesem brennenden Gegenstand. Das eine nannte man in dieser alten Zeit und könnte es auch heute noch so nennen, Rauch. Das andere nannte man Licht. Denn diese beiden Naturerscheinungen treten vor uns auf, wenn ein Gegenstand durch das Feuer verzehrt wird. Licht auf der einen Seite, Rauch auf der anderen Seite. So sah der Geisteswissenschaftler das Feuer zwischen Licht und Rauch mittendrin stehen. Der Lehrer sagte: Aus der Flamme wird auf der einen Seite das Licht, auf der anderen Seite der Rauch geboren. Nun aber müssen wir uns einmal in Bezug auf das Licht, das vom Feuer geboren wird, eine höchst einfache, aber weittragende Tatsache klar vor Augen stellen. Es ist höchst wahrscheinlich, dass sehr viele Menschen, wenn man sie fragen würde, siehst du das Licht, antworten würde: Nun gewiss sehe ich das Licht. Aber doch ist diese Antwort so falsch wie irgend möglich, denn in Wahrheit sieht kein physisches Auge das Licht. Es ist absolut unrichtig, wenn man sagt, man sieht das Licht. Man sieht durch das Licht die Gegenstände, die fest, flüssig, luftförmig sind, aber das Licht selbst sieht man nicht. Denken wir uns einmal, den ganzen Weltraum vom Licht durchflutet und die Quelle des Lichtes wäre irgendwo, wo wir sie nicht sehen können, hinter uns, und wir schauen in den Weltraum hinein, der vom Licht durchflutet ist. Würden wir das Licht sehen? Wir würden überhaupt nichts sehen. Wir würden erst dann etwas sehen, wenn irgendein Gegenstand in den durchleuchteten Raum hineingestellt wird. Man sieht nicht das Licht, sondern nur festes, wässriges und gasiges durch das Licht. Also in Wahrheit wird das physische Licht überhaupt nicht mit den physischen Augen gesehen. Das ist etwas, was sich mit einer besonderen Klarheit vor das geistige Auge stellt. Die Geisteswissenschaft sagt deshalb: Das Licht macht zwar alles sichtbar, aber das Licht selbst ist unsichtbar. Das ist ein wichtiger Satz. Das Licht ist unwahrnehmbar. Man kann es nicht durch äußere Sinne wahrnehmen. Man kann Festes, Flüssiges, Gasförmiges wahrnehmen. Man kann gerade noch als letztes Element die Wärme oder das Feuer äußerlich wahrnehmen. Das kann man aber auch schon anfangen, auch innerlich wahrzunehmen. Das Licht selber kann man nicht mehr äußerlich wahrnehmen. Wenn wir etwas glauben, dass wenn man die Sonne sieht, man Licht sieht, so ist das falsch. Man sieht einen flammenden Körper, eine brennende Substanz, von der das Licht ausströmt. Würde man das prüfen, so würde man sehen, dass man Gasiges, Flüssiges oder Erdiges hat. Das Licht sehen wir nicht, sondern das, was brennt. Also wir treten, so sagt die Geisteswissenschaft, wenn wir von Erde durch Wasser und Luft zum Feuer und dann zum Licht aufsteigen, wir treten da vom äußerlich Wahrnehmbaren, Sichtbaren ins Unsichtbare hinein, ins Ätherisch-Geistige. Wie man auch sagt, das Feuer steht an der Grenze zwischen dem äußerlich Wahrnehmbaren, Materiellen und dem, was ätherisch-geistig ist, was nicht mehr äußerlich wahrnehmbar ist. Was tut also ein durch die Flamme, das heißt durch das Feuer aufgezehrter Körper? Was geschieht, wenn etwas brennt? Wenn etwas brennt, so sehen wir auf der einen Seite das Licht entstehen. Die Wärme gibt, wenn sie so stark ist, dass sie eine Lichtquelle wird, das erste äußerlich Unwahrnehmbare, dasjenige, was in die geistige Welt hineinwirkt, was nicht mehr bloß äußerlich materiell ist. Sie gibt an das Unsichtbare, an das, was nicht mehr äußerlich wahrgenommen werden kann, etwas ab, aber sie muss das durch den Rauch bezahlen. Sie muss aus dem, was vorher durchsichtig, durchleuchtet war, das Undurchsichtige, das Rauchige sich herausbilden lassen. Und so sehen wir, wie in der Tat die Wärme oder das Feuer sich differenziert, sich teilt. Die Wärme teilt sich nach der einen Seite in Licht und damit eröffnet sie einen Weg in die übersinnliche Welt hinein. Dafür, dass sie etwas in die übersinnliche Welt als Licht hinaufsendet, dafür muss sie etwas in die materielle Welt hinuntersenden, die Welt des Undurchsichtigen, aber Sichtbaren. Nichts entsteht einseitig in der Welt. Alles, was entsteht, hat zwei Seiten. Wenn durch Wärme Licht entsteht, so entsteht auf der anderen Seite Trübung, finstere Materie. Das ist uralte geisteswissenschaftliche Lehre. Nun ist aber der Vorgang, wie wir ihn jetzt beschrieben haben, nur die Außenseite, nur der physisch-materielle Vorgang. Diesem physisch-materiellen Vorgang liegt nur etwas wesentlich anderes zugrunde. Wenn wir bloße Wärme vor uns haben, also etwas, was noch nicht leuchtet, dann ist darin in gewisser Beziehung die Wärme selbst, die wir wahrnehmen, das äußerlich Physische. Aber es ist ein Geistiges darin. Wenn diese Wärme so stark wird, dass Licht entsteht und Rauch sich bildet, dann muss etwas von dem Geistigen, das in der Wärme war, in den Rauch hinein. Und dieses Geistige, das in der Wärme war und das in den Rauch in ein luftförmiges übergeht, also in etwas, was unter der Wärme steht, das ist jetzt in dem Rauch, in dem, was als Trübung erscheint, verzaubert. Geistige Wesenheiten, die mit der Wärme sind, müssen sich sozusagen herbeilassen, in das dichter werdende, in das rauchig werdende sich hinein verzaubern zu lassen. Und so ist es mit allem, was wie eine Trübung, was wie eine Materialisierung aus der Wärme herausfällt, eine Verzauberung geistiger Wesenheiten verbunden. Wir können das noch krasser hinstellen. Denken wir uns einmal, wir bringen, was ja auch heute möglich ist, die Luft zur Verflüssigung. Die Luft selbst ist nichts anderes als verdichtete Wärme. Sie ist entstanden aus der Wärme, in dem sich Rauch gebildet hat. Vom Geistigen ist das in den Rauch hineingezaubert worden, was eigentlich im Feuer sein möchte. Geistige Wesenheiten, die man auch Elementarwesen nennt, sind verzaubert in aller Luft und sie werden noch mehr verzaubert zu einem niedrigeren Dasein verbannt, wenn die Luft in Wasser übergeführt wird. Daher sieht die Geisteswissenschaft überhaupt in dem, was äußerlich wahrnehmbar ist, etwas, was aus einem Urzustand des Feuers oder der Wärme hervorgegangen ist, auf die Weise, dass es erst Luft oder Rauch oder Gas wurde, indem die Wärme sich zu Gas verdichtete, das Gas dann zum Flüssigen, das Flüssige zum Festen wurde. So sagt der Geisteswissenschaftler: Sieh zurück, sieh dir irgendetwas Festes an. Es war einmal flüssig, es ist erst im Verlauf der Entwicklung zum Festen geworden. Das Flüssige war einmal gasförmig und das Gasförmige bildete sich als Rauch aus dem Feuer heraus. Aber mit jeder Verdichtung, mit jedem gasförmig flüssig und fest werden, ist immer eine Verzauberung von geistigen Wesenheiten verbunden. Blicken wir also jetzt in unsere Umwelt, sehen wir die festen Steine, die Ströme von Wasser, welche hinrinnen, sehen wir das, was an Wasser verdunstet und als Nebel emporsteigt, sehen wir das Feuer, sehen wir alles feste, flüssige, luftförmige und feurige, so haben wir im Grunde nichts als Feuer. Alles ist Feuer, nur eben verdichtetes Feuer. Gold, Silber, Kupfer ist verdichtetes Feuer. Alles war einstmal Feuer. Alles ist aus dem Feuer geboren, aber in all diesem Verdichteten ist überall ein Geistiges, das darin verzaubert ruht. Womit erreichen es also die geistig-göttlichen Wesen, die um uns herum sind, dass ein Festes entsteht, wie es auf unserem Planeten ist, dass ein Flüssiges, ein Luftförmiges entsteht? Sie schicken die Elementargeister, die im Feuer leben, hinunter, sie sperren sie ein in Luft, Wasser und Erde. Das sind die Boden, die Elementarboden der geistig-schöpferischen Bildnerwesen. Erst hat man diese Elementengeister im Feuer. Im Feuer fühlen sie sich, wenn wir bildlich sprechen wollen, noch wohl. Und nun werden sie sozusagen dazu verdammt, in Verzauberung zu leben. Und wir blicken um uns herum und sagen uns, diese Wesenheiten, denen wir alles das verdanken, was um uns herum ist, sie haben aus dem Element des Feuers heruntersteigen müssen. Sie sind in den Dingen verzaubert. Können wir als Menschen für diese Elementargeister etwas tun? Das ist die große Frage, die die heiligen Rishis aufwarfen. Können wir etwas tun, um das, was da verzaubert ist, zu erlösen? Ja, wir können etwas tun, denn das, was wir Menschen hier in der physischen Welt tun, ist auch nichts anderes als der äußere Ausdruck geistiger Prozesse. Alles, was wir tun, hat zu gleicher Zeit seine Bedeutung in der geistigen Welt. Nehmen wir einmal Folgendes an. Ein Mensch steht irgendeinem Bergkristall gegenüber oder einem Stück Gold oder dergleichen. Er schaut das an. Was geschieht, wenn ein Mensch mit seinem sinnlichen Auge irgendeinen äußeren Gegenstand einfach anglotzt, anschaut? Was geschieht da? Da ist ein fortwährendes Wechselspiel zwischen dem verzauberten Elementargeist und dem Menschen. Dasjenige, was da in der Materie verzaubert ist, und der Mensch haben etwas miteinander zu tun. Nehmen wir nun an, der Mensch glotzt den Gegenstand nur an, sodass ihm nur auffällt, was ans Auge herandringt. Da geht immer etwas von diesen Elementarwesen in den Menschen herein. Fortwährend geht etwas von den verzauberten Elementarwesen in den Menschen herein, von früh bis abends. Indem wir wahrnehmen, geht von unserer Umgebung fortwährend eine Schar von Elementarwesen, die verzaubert ist und die fortwährend durch die Verdichtungsprozesse der Welt verzaubert wird, geht eine solche Schar von Wesenheiten in uns hinein. Nehmen wir nun einmal an, der Mensch, der so die Gegenstände anglotzt, hätte gar nicht die Neigung, über die Gegenstände nachzudenken, in seiner Seele irgendetwas vom Geist der Dinge aufleben zu lassen. Er macht es sich bequem, geht nur so durch die Welt, verarbeitet sie aber nicht geistig, nicht mit Ideen, nicht mit Gefühlen, mit gar nichts. Er bleibt sozusagen ein bloßer Anschauer dessen, was ihm materiell in der Welt entgegentritt. Da gehen diese Elementargeister in ihn hinein und sitzen nun in ihm, sind ihm drinnen und haben nichts anderes gewonnen im Weltprozess, als dass sie aus der Außenwelt in den Menschen hineingestiegen sind. Nehmen wir aber an, der Mensch sei ein solcher, der die Eindrücke der Außenwelt geistig verarbeitet mit Begriffen, mit Gefühlen, der sich über die geistigen Grundlagen der Welt Vorstellungen macht, der also ein Stück Metall nicht einfach anglotzt, sondern über das Wesen nachdenkt, die Schönheit der Sache nachfühlt, der seinen Eindruck vergeistigt. Was tut der? Er erlöst durch seinen eigenen geistigen Prozess das Elementarwissen, das von der Außenwelt zu ihm strömt. Er hebt es herauf zu dem, was es war. Er befreit das Elementarwissen aus seiner Verzauberung. So können wir durch unsere eigene Geistigkeit diejenigen Wesenheiten, die in Luft, Wasser und Erde verzaubert sind, wir können sie entweder in unser Inneres einsperren, ohne sie zu verändern, oder aber wir können dadurch, dass wir uns selbst immer mehr und mehr vergeistigen, sie befreien, erlösen, sie wiederum zu ihrem Element zurückführen. Sein ganzes Leben auf der Erde hindurch lässt der Mensch Elementargeister aus der Außenwelt in sich hereinfließen. In demselben Maße, in dem er die Dinge bloß anglotzt, lässt er diese Geister einfach sich hineinwandern und verändert sie nicht. In demselben Maße, in dem er die Dinge der Außenwelt in seinem Geist zu verarbeiten sucht, durch Begriffe, durch Gefühle der Schönheit und so weiter, erlöst und befreit er diese geistigen Elementarwesen. Und was geschieht also jetzt mit diesen Elementarwesen, die von den Dingen aus und in den Menschen eingetreten sind? Was geschieht mit ihnen? Sie sind zunächst im Menschen. Auch die Erlösten müssen zunächst im Menschen bleiben, aber nur bis zum physischen Tod des Menschen. Wenn der Mensch durch die Pforte des Todes tritt, dann tritt ein Unterschied ein zwischen denjenigen Elementarwesen, die bloß hereingewandert sind, die der Mensch nicht wiederum zu einem höheren Element hinaufgeführt hat, und jenen, die der Mensch durch seine eigene Vergeistigung zu ihrem früheren Element zurückgebracht hat. Die Elementarwesen, die der Mensch nicht verändert hat, die haben zunächst gar nichts gewonnen dadurch, dass sie herübergewandert sind von den Dingen zum Menschen. Die anderen aber, die haben was gewonnen, dass sie mit dem Tod des Menschen wiederum in ihre ursprüngliche Welt zurückkehren können. Der Mensch ist in seinem Leben ein Durchgangspunkt für diese Elementarwesenheiten. Und wenn der Mensch durch die geistige Welt hindurchgegangen ist und in einer nächsten Verkörperung wiedergeboren wird, da kommen bei der Wiederverkörperung des Menschen, indem der Mensch durch die Pforte der Geburt geht, alle die Elementarwesen, die er vorher nicht befreit hat, wieder zurück in die physische Welt. Die aber, die er befreit hat, die bringt er nicht wieder mit, wenn er runtersteigt. Die sind zu ihrem ursprünglichen Element zurückgekehrt. So sehen wir, wie der Mensch es in der Hand hat, durch seine Entwicklung, durch die Art und Weise, wie er sich zur äußeren Natur verhält, die zur Entstehung unseres Erdendaseins notwendig verzauberten Elementarwesen entweder zu befreien oder aber sie noch mehr an die Erde zu fesseln, als sie es vorher schon waren. Was tut ein Mensch, meine lieben Freunde, der irgendeinen äußeren Gegenstand anschaut und den Elementargeist daraus erlöst, indem er ihn läutert? Geistig macht er das Gegenteil von dem, was früher geschehen ist. Während früher aus dem Feuer Rauch gebildet worden ist, bildet der Mensch wiederum aus dem Rauch geistig das Feuer. Er entlässt nur dieses Feuer erst nach seinem Tod. Nun denken wir einmal, wie unendlich tief und geistvoll alte Opferbräuche sind, wenn wir sie im Licht uralt heiliger Geisteswissenschaft betrachten. Denken wir einmal den Priester am Opferaltar in denjenigen Zeiten, in denen Religion auf wirkliche Erkenntnis der geistigen Gesetze gebaut waren. Denken wir, dass der Priester die Flamme entzündet, dass Rauch aufsteigt und das Aufsteigen des Rauchs wirklich zum Opfer gemacht wird, das heißt durch Gebete verfolgt wird. Was geschieht da? Was geschieht mit solchem Opfer überhaupt? Der Priester steht am Altar, wo Rauch erzeugt wird. Wo Rauch aus der Wärme herausgeht, wird ein Geist verzaubert. Gleichzeitig wird aber dadurch, dass der Mensch den ganzen Vorgang mit Gebeten verfolgt, dieser Geist als ein solcher so in den Menschen aufgenommen, dass er nach dem Tod wiederum in die höhere Welt aufsteigt. Was sagte daher der Angehörige der alten Weisheit zu denen, die solches verstehen sollten? Er sagte: Wenn du die Außenwelt so ansiehst, dass ein geistiger Prozess nicht ein Hängenbleiben am Rauch ist, sondern ein Hinaufheben des Feuerelements zum Geistigen, dann befreist du nach dem Tod den im Rauch verzauberten Geist. Und nun sprach der Mensch, der da verstand, von dem aus dem Rauch entzauberten und in den Menschen übergegangenen Geist: Hast du den Geist so gelassen, wie er im Rauch ist, dann muss er mit dir wiedergeboren werden. Dann kann er nach deinem Tod nicht in die geistige Welt zurückgehen. Hast du ihn aber befreit, hast du ihn zum Feuer zurückgeführt, dann wird er nach deinem Tod in die geistigen Welten hinaufgehen und braucht nicht wieder mit deiner Geburt auf die Erde zurückkehren. Und nun haben wir einen Teil dieser tiefen Sätze aus der Bhagavad Gita, die im vorigen Vortrag angeführt worden sind. Es ist da gar nicht die Rede vom menschlichen Ich, es ist die Rede von jenen Naturwesenheiten, von jenen Elementarwesen, die aus der Außenwelt in den Menschen hereingehen. Und es wird gesagt, sieh das Feuer, sieh den Rauch, das, was der Mensch durch seinen geistigen Prozess zum Feuer macht, das sind Geister, die er befreit bei seinem Tod. Was er lässt, wie es im Rauch ist, das muss bei seinem Tod mit ihm vergeistigt bleiben und muss wiedergeboren werden, wenn er wiedergeboren wird. Das Schicksal der Elementargeister ist uns damit gekennzeichnet. Durch die Weisheit, die der Mensch in sich entwickelt, befreit der Mensch fortwährend bei seinem Tod Elementargeister. Durch Unweisheit, durch Hängenbleiben am bloß materiellen Sinnenschein, klammert er Elementargeister an sich und zwingt sie, immer wieder mitzugehen in diese Welt, immer wieder mit ihm geboren zu werden. Aber nicht nur mit dem Feuer und demjenigen, was mit ihm zusammenhängt, sind solche Elementarwesenheiten verknüpft. Solche Elementarwesenheiten sind die Boten für die höheren göttlich-geistigen Wesenheiten bei allem, was äußerlich-sinnlich geschieht. Niemals hätte zum Beispiel in der Welt das Zusammenspiel derjenigen Kräfte eintreten können, welche Tag und Nacht bewirken, wenn nicht solche Elementarwesenheiten in großen Scharen arbeiteten, um die Planeten in entsprechender Weise in der Welt herumzukugeln, eben damit dieser Wechsel von Tag und Nacht geschieht. Alles, was geschieht, wird von Scharen von geistigen Unter- und Oberwesenheiten der geistigen Hierarchien bewirkt. Wir sind dabei den alleruntergeordnetsten Wesenheiten, bei den Boten. Wenn aus Nacht Tag und aus Tag Nacht entsteht, da leben auch darin Elementarwesenheiten. Und es ist so, dass der Mensch wieder in einer innigen Beziehung steht mit den Wesenheiten der Elementarreiche, die Tag und Nacht mit zu erarbeiten haben. Wenn der Mensch träge, faul ist, wenn er sich gehen lässt, dann wirkt er auf diese Elementarwesenheiten, die es mit Tag und Nacht zu tun haben. Er wirkt anders, als wenn er schaffenskräftig, arbeitsam, fleißig, produktiv ist. Wenn er eben träge ist, so verbindet er sich mit den ganz bestimmten Elementarwesen, ebenso wenn er fleißig ist, aber in ganz eigentümlicher Weise. Diejenigen in der jetzt genannten zweiten Klasse von Elementarwesen, die ihr Leben während des Tages entfalten, die den Tag sozusagen herumwälzen, sind wiederum in ihrem höheren Element. Aber wie die Elementarwesen der ersten Klasse, des Feuers, in Luft, Wasser und Erde gebunden sind, so sind gewisse Elementarwesen durch die Finsternis gebunden. Es könnte nicht der Tag von der Nacht sich scheiden, wenn nicht diese Elementarwesenheiten sozusagen in die Nacht eingekerkert würden. Dass der Mensch den Tag genießen kann, das verdankt er dem Umstand, dass die göttlich-geistigen Wesen Elementarwesenheiten herausgetrieben haben und sie in der Nachtzeit gefesselt haben. Wenn der Mensch träge ist, so fließen fortwährend diese Elementarwesenheiten in ihn herein, aber er lässt sie, wie sie sind. Die Elementarwesenheiten, die in der Nacht an die Finsternis gekettet sind, die lässt der Mensch durch seine Faulheit, wie sie sind. Die Elementarwesen, die in ihn einziehen, indem er fleißig, arbeitskräftig ist, indem er etwas tut, diese führt er geistig wiederum zum Tag zurück. Er entfesselt also fortwährend diese Elementarwesen der zweiten Klasse. Das ganze Leben hindurch tragen wir in uns all diejenigen Elementarwesen, die während unseres Trägheitszustands in uns eingezogen sind und diejenigen, die während unseres Fleißzustands eingezogen sind. Indem wir durch die Pforte des Todes gehen, können wiederum die Wesen, die wir zum Tag zurückgebracht haben, in die geistige Welt gehen. Die Wesen, die wir durch unsere Trägheit in der Nacht gelassen haben, bleiben an uns gefesselt und wir bringen sie zurück bei der neuen Verkörperung. Das, was wir durch den bloßen Sinnentrug an äußeren Elementarwesen in uns einfließen lassen, was wir durch Faulheit und Trägheit von den Nachtwesenheiten in uns einfließen lassen, das wird wiedergeboren mit unserer Wiederverkörperung. Und jetzt haben wir den zweiten Punkt in der Bhagavad Gita. Wiederum ist es nicht das menschliche Ich, sondern diese Sorte von Elementarwesen, auf die hingewiesen wird mit den Worten: Sieh dir Tag und Nacht an, was du selbst dadurch erlöst, dass du es durch deinen Fleiß aus einem Nachtwesen zu einem Tagwesen machst, das, was aus dem Tag herausgeht, wenn du stirbst, das tritt in die höhere Welt ein. Was du als Nachtwesen mitnimmst, das verdammst du dazu, mit dir wiedergeboren zu werden. Und nun werden wir wohl ahnen, wie die Sache sich fortsetzt. Wie bei den Erscheinungen, die eben besprochen worden sind, so ist es auch bei umfassenderen Naturerscheinungen. Wie zum Beispiel bei dem, was unsere 28 Monatstage hervorbringt, dem Wechsel im zunehmenden und abnehmenden Mond. Da musste eine ganze Schar von Elementarwesen mitwirken, um den Mond so in Bewegung zu bringen, dass diese unsere Mondzeit entstehen konnte, dass alles das, was mit dem Mondwechsel zusammenhängt, sich auf unserer sichtbaren Welt wirklich entfalten kann. Und dazu mussten wiederum von den höheren Wesenheiten gewisse Wesenheiten verzaubert, verbannt, gefesselt werden. Dem hellseherischen Blick zeigt sich, dass immer wenn der Mond zunimmt, geistige Wesenheiten aus einem unteren Reich in ein übergeordnetes Reich kommen. Damit aber Ordnung ist, müssen auch andere geistige Elementarwesenheiten in untergeordnete Reiche hinunter verzaubert werden. Auch die Elementarwesen dieses dritten Reichs stehen in Wechselwirkung mit dem Menschen. Wenn der Mensch heiter ist, wenn er mit der Welt zufrieden ist, wenn er die Welt so versteht, dass er in einem heiteren Gemüt alle Dinge umfasst, dann befreit er fortwährend die Wesenheiten, die durch den abnehmenden Mond gefesselt sind. Diese Wesenheiten kommen in ihn herein und werden durch seine Seelenruhe, durch seine innere Zufriedenheit, durch harmonische Weltempfindung und Weltanschauung fortwährend befreit. Diejenigen Wesenheiten, welche in den Menschen einziehen, wenn er missmutig ist, wenn er griesgrämig ist, wenn er mit nichts zufrieden ist, wenn er durch alles Mögliche verstimmt ist, bleiben im Zustand der Verzauberung, in dem sie durch den abnehmenden Mond sind. Es gibt Menschen, die dadurch, dass sie zu einer harmonischen Weltempfindung gekommen sind, dass sie heiteren Gemüts sind, auf eine ganz große Summe von Elementarwesen, die so entstanden sind, wie eben geschildert worden ist, unendlich befreiend wirken. Der Mensch ist durch eine harmonische Weltempfindung, durch innerliches Befriedigtsein über die Welt, geistig ein Befreier von Elementarwesen. Der Mensch ist durch seine Griesgrämigkeit, durch seine Verstimmtheit, durch seinen Missmut ein Fessler von Elementarwesen, die befreit werden könnten durch seine Heiterkeit. So sehen wir, wie des Menschen Gemütsstimmung nicht bloß für diesen Menschen selbst eine Bedeutung hat, wie des Menschen Heiterkeit oder Griesgrämigkeit etwas ist, was aus seiner Wesenheit wie Befreiung oder Fesselung ausströmt. Es geht nach allen Windrichtungen in das Geistige hinein, was der Mensch tut durch seine bloßen Gemütsbestimmungen. Da haben wir den dritten Punkt jener wichtigen Lehre der Bhagavad Gita. Sieh hin, wenn der Mensch so wirkt durch seine heitere Gemütsstimmung, dass er Geister befreit, wie bei dem zunehmenden Mond Geister befreit werden, dann können diese befreiten Geister, wenn der Mensch durch die Pforte des Todes geht, in die höhere Welt zurückgehen. Wenn der Mensch durch seine Hypochondrie, seinen Missmut, die Geister, die um ihn herum sind, in sich hereinruft und sie lässt, wie sie sind, wie sie da sein müssen, damit die Ordnung des Mondes herbeigeführt werden kann, dann bleiben diese Geister an ihn gefesselt und müssen wiedergeboren werden, wenn er in ein neues Dasein tritt. So haben wir eine dritte Stufe von Elementargeistern, die entweder mit dem Tod des Menschen befreit werden und in ihr Heimatland zurückgehen, oder die mit dem Menschen wiedergeboren werden müssen in dieser Welt. Und endlich haben wir eine vierte Art von Elementargeistern. Es sind diejenigen, die den Sonnenlauf des Jahres mitzubewirken haben. Damit die Sonne des Sommers weckend und befruchtend auf die Erde hiniederscheinen kann, damit das, was vom Frühling bis zum Herbst gedeiht, eben gedeihen kann, dazu müssen gewisse Geister im Winter gefesselt sein, müssen während der Zeit der Wintersonne verzaubert sein. Und in derselben Weise wirkt der Mensch, wie es früher für die anderen Stufen der geistigen Wesenheiten des Elementarreichs geschildert worden ist. Nehmen wir einen Menschen an, der in die Winterzeit eintritt, der sich sagt, die Nächte werden länger, die Tage werden kürzer. Wir kommen zu dem Teil des Jahressonnenlaufs, wo die Sonne ihre befruchtenden Kräfte der Erde entzieht. Die äußere Erde stirbt, aber mit dieser absterbenden Erde fühle ich mich umso mehr verpflichtet, geistig aufzuleben. Ich muss jetzt den Geist immer mehr und mehr in mich aufnehmen. Nehmen wir einen Menschen, der gegen das Weihnachtsfest zu immer frömmere Festesstimmung in sich aufnimmt, der das Weihnachtsfest verstehen lernt in seiner Bedeutung, dass die äußerliche, sinnliche Welt am meisten abgestorben ist und der Geist dafür am meisten leben muss. Nehmen wir an, es durchlebt der Mensch die Winterzeit bis Ostern hin und erinnert sich, dass mit dem Aufleben des Äußeren der Tod des Geistigen verknüpft ist. Er durchlebt das Osterfest mit Verständnis. Solch ein Mensch hat nicht bloß äußerliche Religion, sondern religiöses Verständnis für Naturprozesse, für den Geist, der in der Natur waltet. Und er befreit durch diese Art seiner Frömmigkeit, seiner Geistigkeit, jene vierte Klasse von Elementarwesenheiten, die immer aus- und einströmen in den Menschen und die mit dem Lauf der Sonne zusammenhängen. Und ein Mensch, der unfromm in diesem Sinne ist, der den Geist leugnet oder nicht empfindet, der im materialistischen Chaos dahinsumpft, in den strömen die Elementargeister dieser vierten Stufe ein und bleiben, wie sie sind. Und durch den Tod tritt nun wieder das ein, dass diese Elementargeister der vierten Stufe entweder aus ihrem Element befreit werden oder aber an den Menschen gefesselt bleiben und wieder erscheinen müssen, wenn er zu einer neuen Verkörperung schreitet. So wird der Mensch, wenn er sich mit den Wintergeistern verbindet, ohne sie zu Sommergeistern zu machen, ohne sie durch seine Geistigkeit zu erlösen, so wird er diese Geister dazu verurteilen, wiedergeboren zu werden, während sie sonst nicht wiedergeboren werden, nicht mit ihm wiederkehren müssen. Sieh das Feuer und den Rauch. Verbindest du dich so mit der äußeren Welt, dass dein geistig-seelischer Prozess etwas ist, wie wenn aus Feuer Licht entsteht, dass du selbst die Dinge vergeistigst in deinem Erkennungs- und Empfindungsprozess, dann verhilfst du gewissen geistigen Elementarwesen zum Aufsteigen. Verbindest du dich mit dem Rauch, dann verurteilst du sie zur Wiedergeburt. Verbindest du dich mit dem Tag, dann befreist du wiederum die entsprechenden Geister des Tages. Sieh auf das Licht. Sieh auf den Tag, sieh auf den zunehmenden Mond, sieh auf die Sommerhälfte des Jahres. Wirkst du so, dass du die Elementarwesen zurückführst zum Licht, zum Tag, zum zunehmenden Mond, zur Sommerzeit des Jahres, dann befreist du diese Elementarwesen, die dir so notwendig sind, bei deinem Tod. Sie steigen in die geistige Welt. Verbindest du dich mit dem Rauch, glotzt du das Feste nur an? Verbindest du dich mit der Nacht durch deine Trägheit? Verbindest du dich mit den Geistern des abnehmenden Mondes durch deinen Missmut? Verbindest du dich durch deine Gott- oder Geistlosigkeit mit den Geistern, die gefesselt sind in der Wintersonnenzeit? Dann verurteilst du diese Elementarwesen dazu, dass sie mit dir wiedergeboren werden müssen. Jetzt wissen wir erst, von was eigentlich an dieser Stelle der Bhagavad Gita die Rede ist. Derjenige, der glaubt, es wäre die Rede vom Menschen, der versteht die Bhagavad Gita nicht. Derjenige aber, der weiß, dass alles menschliche Leben ein fortwährendes Wechselspiel ist zwischen ihm und den Geistern, die in unserer Umgebung verzaubert leben und entzaubert werden müssen, der blickt auf ein Aufsteigen oder auf ein Wiederverkörpertwerden von vier Gruppen von Elementarwesen. Das Geheimnis dieser niedersten Art von Hierarchie ist uns in dieser Stelle der Bhagavad Gita erhalten geblieben. Ja, wenn man aus der Urweisheit herausholen muss, was in den großen Religionsurkunden überliefert ist, dann merkt man, was Großes in diesen Religionsurkunden liegt und wie Unrecht diejenigen haben, die sie oberflächlich verstehen oder sie nicht in ihrer Tiefe verstehen wollen. Man verhält sich erst dann richtig zu ihnen, wenn man sagt, es ist keine Weisheit hoch genug, um das herauszufinden, was in sie hineingeheimnisst ist. dann aus Durchdringen sich diese Urkunden mit dem Zauberhauch echt frommer Gefühle. Dann erst werden sie im wahren Sinne des Wortes das, was sie sein sollen, selbst veredelnde und läuternde Mittel der menschlichen Entwicklung. Sie weisen uns oftmals noch hin in ungeheure Abgründe menschlicher Weisheit. Und was aus den Quellen der Geheimschulen und der Mysterien von jetzt ab in die allgemeine Menschheit hineinfließen kann, das erst wird diesen Abglanz der Urweisheit, denn ein solcher ist es doch nur, in seiner Größe und in seinem Licht erscheinen lassen. Wir mussten einmal an einem verhältnismäßig schwierigen Beispiel zeigen, wie man in der Urweisheit um das Zusammenwirken aller jener Geister gewusst hat, die uns umgeben, die überall da sind, die in den Menschen ein- und aus dem Menschen ausströmen und wie man auch gewusst hat, dass des Menschen Taten eine Wechselwirkung zwischen der geistigen Welt und seiner eigenen inneren Welt darstellen. Da wird uns das Menschenrätsel erst wichtig, wenn wir gewahr werden, dass wir mit allem, was wir tun, selbst mit dem, wie wir gestimmt sind, auf einen ganzen Kosmos zurückwirken, dass diese, unsere kleine Welt, von einer unendlich weittragenden Bedeutung für alles Werden im Makrokosmos ist. Gerade die Erhöhung des Verantwortungsgefühls ist das Schönste und Bedeutsamste, was wir aus der Geisteswissenschaft gewinnen können. Es lehrt uns das Leben im wahren Sinne ergreifen und es so wichtig nehmen, dass dieses Leben, das wir hineinzuwerfen haben in den Entwicklungsstrom des allgemeinen Lebens, als ein bedeutungsvolles hineingeworfen wird.